Ja, ich möchte auch nochmal alle herzlich willkommen heißen, die dazugekommen sind. Wir haben heute früh begonnen, Paulus zuzuhören, wie er in Athen angefangen hat, den unbekannten Gott zu verkündigen. Und zu dem unbekannten Gott gehört dazu, dass Paulus sagt, jetzt sind diese Zeiten der Unwissenheit vorbei und es soll jemand kommen. Und der kommt, wird ausgiebig in der Bibel beschrieben, sogar viermal im Neuen Testament gibt es extra eine Beschreibung über diese Person. Und wir haben angefangen in Lukas zu lesen, mit dem Ausgangspunkt, dass diese Person, der Mann aus Nazareth, gefragt hat, wer glaubt ihr, wer ich bin? Und das ist die Frage, mit der ich euch entlassen habe. Und damals hat Petrus geantwortet gehabt. Petrus hat gesagt, du bist der Christus. Und ihr habt es schon am Anfang erwähnt, wir nennen uns nach ihm. Sogar global wird ihm gedacht, zu Weihnachten, vielleicht Ostern. Man gedenkt ihm, aber kennen wir ihn? Und die Bibel fordert uns deswegen auf, ihn kennenzulernen. Und ich habe Hebräer 12 zitiert, dass wir den Anfänger oder Anführer und Vollender unseres Glaubens betrachten sollen. Und da machen wir jetzt weiter. Vorab möchte ich aber noch auf was eingehen. Wir haben im Lied 15 gerade gesungen, im Psalm 23. Da haben wir gesungen, He anoints my head with oil. Das schreibt David. David schreibt es im Bewusstsein, dass er gesalbt worden ist mit Öl. In dem Bewusstsein, dass er König ist. Das ist die Bedeutung von Christus. Der Gesalbte. Der Name, nach dem wir uns nennen, Christen. Und hier ist jemand im Psalm 23, der ist der Gesalbte, der Christus in Griechisch, wenn man mag. Und eigentlich spricht er hier im Psalm 23, der Gesalbte, der Christus. Er spricht diesen Text. Und wenn man ihn kennenlernen will, dann ist immer gut aus, sich weiter mit Psalmen zu beschäftigen. Aber er ist es, der im Psalm 23 redet. Er gedenkt an seinen Vater, der ihn weidet und ihn zu stillen Wassern führen wird. Aber wir sind jetzt in Lukas schon vorangeschritten und da machen wir jetzt weiter und gehen von dem Psalmen weg. Wir sind schon im Kapitel 9, weil ich habe am Schluss auf den Slides bin ich vorangegangen. Wir sind schon in Kapitel 9. Wir machen weiter in Kapitel 9, 43. Ich muss ein bisschen trinken. Und ich habe das beschrieben, der Anführer des Glaubens. Wir haben jetzt gehabt den Anfänger, ein kleines Baby, ein kleiner Junge, und jetzt ist er schon 30 Jahre und in Kapitel 9 ist er sogar schon um die 32 Jahre. Und Lukas baut seinen Text so auf, dass er ab jetzt, ab Kapitel 9, die letzte Reise von Jesus beschreibt nach Jerusalem. Also er ist jetzt schon um die 33 Jahre alt. Und wir können lesen in 9,43, sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Das ist eine gute Zusammenfassung von den Kapiteln, die bis dahin kommen. Die herrliche Größe Gottes war da. Und als sich aber alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern. Also die Leute sind außer sich. Er ist das Gespräch auf der Gasse, in den Dörfern, in Jerusalem, der Hauptstadt, durch die Taten, die er vollbracht hat, in Kraft. Und die Leute verwundern sich und sind erstaunt über die Größe von Gott. Aber Jesus hat schon einen ganz anderen Fokus. Und das sehen wir jetzt hier. Fasset ihr diese Worte in euren Ohren, denn der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände. Sie aber verstanden dieses Wort nicht, es war ihnen verborgen, auf dass sie es nicht vernähmen. Und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Der Herr beginnt festzustellen, dass er überliefert wird. Und zwar in die Hände der Menschen. Das ist keine Kleinigkeit. David war schon mal in einer ähnlichen Situation. Er hat eine große Sünde begangen. Wer das nachlesen will, kann es in 2. Samuel 24 ab Vers 14 lesen. David hat eine Sünde begangen und war in einer Situation, dass Gott zu ihm gesagt hat, entweder ich richte dich oder die Menschen. Und David sagt, die Erbarmungen Gottes sind groß, aber in die Hände der Menschen lass mich nicht fallen. Paulus hat uns jemand vorgestellt, es kommt ein Mann, der einen Sinn für Gerechtigkeit hat. Aber diese Person wird übergeben in die Hände von Personen, die einen Sinn für Ungerechtigkeit haben. Die einen Sinn dafür haben, genau das Gegenteil zu tun wie Gerechtigkeit. Es ist keine Kleinigkeit, in die Hände der Menschen übergeben zu werden. Und der Herr kündigt es an. Es tobt noch alles, wie wunderbar er ist und wie außergewöhnlich. Aber der Herr, er denkt schon weiter. In Vers 51 dann können wir lesen, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn zuzubereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet war. Und als seine Jünger Jakobus und Johannes es sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren heißen, wie auch Elias es tat? Und er wandte sich um, also er ging voraus, und strafte sie und sagte, ihr wisst nicht, welchen Geistes ihr seid. Und sie gingen nach einem anderen Dorf. Also, der Herr macht sich innerlich bereit, nach Jerusalem zu gehen. Er kündigt es an, dass der Sohn des Menschen in die Hände der Menschen überliefert wird. Und hier können wir lesen in Vers 51, er stellt sein Angesicht fest. Und er geht los Richtung Jerusalem. Er ist der Anführer des Glaubens. Der Anführer hat Überzeugungen. Und gemäß diesen Überzeugungen lebt er in Abhängigkeit von seinem Vater. Und er stellt sich fest, er überlässt es nicht dem Zufall, was passiert. Er sitzt die Sache nicht aus. Er wartet nicht darauf, bis der Vater ihn drängen muss. Sondern er selber stellt sein Angesicht fest. Und er geht nach Jerusalem. Und er sendet Boten aus, vor seinem Angesicht her. Er kündigt sich an. Er hat einen Plan. Er hat ein Ziel. Und wenn du jetzt Lukas weiterliest, dann wird er das immer weiter spinnen. Zu zeigen, hier ist jemand, der vorangeht, der anführt Richtung Jerusalem. Und er wird gleich am Anfang abgelehnt. Aber wir sehen hier, er macht es nicht im Zorn. Sondern er ist ruhig und sagt, diese Leute sollen nicht gestraft werden. Ihr wisst nicht, welchen Geistes ihr seid. Er macht es nicht in Aggression und Zorn und Geschrei, in dem Sinn, auch gegen jene, die ihn ablehnen. Und jetzt haben wir schon gehabt, die zwei Reaktionen auf den Dienst von Jesus. Ja, er heilt den Besessenen, bitte geh weg, er heilt die Besessenen und sie freuen sich über die Größe Gottes. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich euch versuche zu zeigen, wie Lukas das ein bisschen aufschreibt, um zu zeigen, hier ist der Anführer, der vorangeht. Und ihr habt es genannt, Lukas präsentiert, wie vorher den Anfänger, den Anführer. Teil 1. Haben wir gerade gehabt. Er stellt sein Angesicht fest. Er stellt es fest und er geht nach Jerusalem. Er kündigt sich an, er sendet seine Boten vor ihm her, dass er kommt. Wenn man weiterliest, Kapitel 10, nimmt er sogar noch andere Jünger, 70 andere, und sendet sie vor ihm her, um zu bereiten in die Städte, die er gehen wird. Er kündigt sich an. Und die Sache ist, die Leute, die ihn aufnehmen, seine Gesandten, die er vorausgeschickt hat, die nehmen ihn auf. Und das ist jetzt quasi die Richtung Jerusalem. Er kündigt sich an, er schickt seine Boten voraus und sie bereiten die Städte. Und die Städte, wo sie ihn aufnehmen, da ist er bei ihnen. Und das Verborgene des Herzens wird offenbar, wie Simeon es vorausgesagt hat bei dem kleinen Baby in Kapitel 2. Das Verborgene des Herzens wird zuletzt offenbar. Er geht voran, er kündigt sich an und Lukas zeigt es dann, er durchzog nacheinander Städte, Dörfer, in denen er lehrte und nach Jerusalem reiste. Und das ist jetzt immer wieder der Refrain, der Bezug dazu, dass Jesus auf der Reise ist. Er hat sein Angesicht festgestellt, er weiß, was kommt. Die Menschen werden sich seiner habhaft machen. Und er sendet voraus. Es gehen große Volksmengen mit ihm mit. Er wendet sich um zu ihnen und sagt, wer nicht sein Kreuz trägt, mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also der Herr Jesus ist nicht bestrebt, den Leuten Zuckerchen hinzuschmeißen, damit viele ihm nachfolgen. Im Gegenteil. Wenn du damals sowas gesagt hast, ist klar, was das Bild davon ist. Das Bild ist, dass irgendwelche Römer wen kreuzigen. Den Juden war das ja verboten. Kolossal, was Jesus hier sagt. Und er macht das Ziel klar. Er macht das Ziel klar, wo er eigentlich hingeht. Weil wenn immer das Kreuz aufnehmen soll, wohin geht es denn da überhaupt? Ja, und das ist eine tägliche Sache. Aber hier ganz konkret ist es das Ziel Jerusalem. Wohin trägt man sonst sein Kreuz? Und als er nach Jerusalem reiste, kam es, dass er mitten durch Samaria reist und er heilt sogar diejenigen, die seine Feinde sind. Und er nimmt jetzt von den Geheilten und schickt sie wieder voraus nach Jerusalem und sagt, ihr sollt euch den Priestern vorstellen. Also wir sehen, er stellt sich fest und er kündigt sich an. Er kündigt sich an und man kann sich überlegen, ob man ihn aufnehmen möchte. Und wer vor der Entscheidung heute steht, kann sich das zu Herzen nehmen, was Jesus sagt. Das war der erste Teil. Er kündigt sich an, er hat einen Plan und ein Ziel. Ja, jetzt sind wir schon Kapitel 17. Zweiter Teil, Kapitel 18, 31. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen geschrieben ist. Er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie verstanden es nicht, oder sie verstanden nichts von diesen Dingen. Dieses Wort war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Jesus ist jetzt schon näher an Jerusalem dran und er nimmt seine Jünger nochmal beiseite. Er sagt ihnen, was passieren wird. Sie verstehen es noch nicht, aber im Nachhinein werden sie klar wissen, der Herr hat genau gewusst, was kommen wird. Und er hat sich nicht betteln lassen. Er hat sich entschieden, das Angesicht festgemacht, nach Jerusalem zu gehen. Das war kein Zufall. Wir sehen die völlige Entschlossenheit des Herrn. Er ist der Anführer und er geht voran, er wendet sich um, er geht voran nach Jerusalem. Er kommt nach Jericho. Das ist die bekannte Geschichte von Zachäus. Und Jericho ist schon in der Nähe von Jerusalem. Also es ist nimmer weit weg. Und da sagt er den bekannten Satz in Lukas-Evangelium und manche fassen das ganze Evangelium mit dem Satz zusammen. Jesus ist bei Zachäus und er sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen. Er ist damals wirklich gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber die Suche ist noch nicht zu Ende. Paulus hat es ja gesagt, Jahre später, dass die Zeiten der Unwissenheit übersehen werden. Und jetzt ist die Zeit gekommen, umzukehren, weil er einen bestimmt hat, der kommt. Das liegt auch in unserer Zukunft noch. Aber damals war er auf der Erde und er kommt nach Jerusalem. Er sendet seine Leute aus, Sie machen kund, wer kommt, und man kann das Herz vorbereiten. Man kann sich darauf einstellen, wer kommt. Und er ist nahe bei Jerusalem. In 19,11 heißt, er erzählt ein Gleichnis. Warum? Weil er nahe bei Jerusalem ist. Und das Gleichnis handelt von einem König, Sohn, der ein Königtum empfangen soll. Aber das Volk lehnt ihn ab und hasst ihn. Die Herzen offenbaren sich. Und wenn wir lesen hier, von der Person weiterlesen, dann wird sich auch dein Herz ihm gegenüber offenbaren. Und eines Tages fragt er dich: Wer glaubst du, dass ich bin? Und als er das Gleichnis gesagt hatte, zog er voran, indem er hinaufging nach Jerusalem. Das ist, wie Lukas es präsentiert. Das letzte Jahr oder die letzte Reise von Jerusalem, von Jesus nach Jerusalem ab Kapitel 9. Und immer wieder zeigt er auf, er bereitet den Weg vor, er setzt es fest, er geht voran. Und er kommt näher nach Jerusalem hin. Und er redet Dinge, weil er nahe bei Jerusalem ist. Und die Endstation ist dann in Kapitel 19. Er reitet nach Jerusalem ein, ab Vers 28. Und sie rufen ihm: Gepriesen sei, in Vers 38, Kapitel 19, Vers 38, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, der Gesalbte. Und er geht in den Tempel, in Vers 45, und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, auszutreiben, die darin verkauften und kauften, indem er zu ihnen sprach: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Er lehrte sie im Tempel. Die Hohepriester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing an seinem Mund. Das ist, wie Lukas es präsentiert: jemand, der vorangeht, der sich umdrehen kann, weil er vorangeht. Der gekommen ist, zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Und der jetzt seine Boten aussendet, vorzubereiten, das Herz vorzubereiten, wenn er dann kommt. Und er geht in den Tempel und das ist das zweite Mal, wo Lukas das Meer beschreibt. Das letzte Mal haben wir einen 12-Jährigen gesehen, wie er aus dem Tempel rausgeht. Und hier kommt er wieder rein. Und er hat es gelernt, mit der Wurfschaufel umzugehen und seine Tenne zu reinigen. Gelernt sozusagen. Und hier macht er das: Mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und es ist, wie Johannes der Täufer ihn angekündigt hat. Er ist jemand, der wird seine Tenne reinigen, und genau als der tritt er hier auf den Plan. Die Hohepriester können nichts machen. Warum? Weil das Volk an seinem Mund hängt. Und tun wir das auch? Sehr toll, wenn wir das schaffen könnten, dass wir so von Jesus begeistert sind, dass sogar andere nichts Schlechtes mit ihm machen können oder über ihn sagen können. Hängen wir auch an seinem Mund? Also Jesus hat es geschafft damals, dass die Leute an seinem Mund gehangen sind. Und Lukas will das auch. Und deswegen beschreibt er diese Persönlichkeit. Den Anfänger. Oder einen Anführer. Und Lukas möchte, dass wir das lesen, was er aufgeschrieben hat. Und wir werden es in erster Linie nicht auf YouTube finden, sondern wirklich in seinem Wort. Aber Lukas hat diese Reise, die Jesus unternimmt, nach Jerusalem beschrieben. Und jetzt ist Jesus angekommen. Jetzt tun wir nochmal den Scheinwerfer fokussieren und überlegen, warum tut er sich eigentlich diese ganze Aktion an? Weil wenn du im Himmel bist, ist es nicht unbedingt die erste Idee, geboren zu werden in irgendeinem Stall. Dann da rumzulaufen, Dinge zu sagen, wo viele Leute dich ablehnen, mit dem klaren Ziel vor Augen zu wissen, dass sie dich anspucken und dann an der Kreuz schnagen, oder? Der Fokus wird, da machen wir jetzt einen Sprung, gelegt in Lukas 22, ab Vers 41. Jesus ist in Jerusalem angekommen und er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Und er hat seine Jünger nochmal zusammengerufen und hat ihnen gesagt, mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, nochmal dieses letzte Mal mit euch zu essen, bevor ich leide. Und dann geht er raus mit ihnen in den Garten, wo es seine Gewohnheit war zu sein, wo er ein bisschen abgeschieden ist, wo man ihn auch vielleicht nicht gleich findet. Da muss für jemand kommen, der genau weiß, wo er ist. Ein Verräter. Aber Jesus ist an dem Ort. Und hier legt Lukas nochmal ganz, ganz den Lichtkegel auf ihn drauf. Warum tut sich der das überhaupt alles an? Und Vers 40, als er aber an den Ort gekommen war, spricht er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder. Betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Es war also notwendig, dass Jesus gestärkt wird. Das heißt, wir haben hier eine Ausnahmesituation. Und als er in ringendem Kampfe war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder meint er damit wirklich Blut, also Schweißtropfen, die so groß sind wie Blutstropfen. Es gibt auch die Möglichkeit, ich habe mal gelesen, dass wirklich, wenn man unter so einer großen psychischen Anspannung ist, Kapillaren platzen und dann Blut austritt. Kann ich jetzt nicht genau referenzieren. Aber was Lukas damit ausdrücken will, dass der Schweiß wie große Blutstropfen wird, ist, dass das hier eine Ausnahmesituation ist. Und er legt hier das Licht drauf. Warum tut er sich das Ganze an? Weil er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Wenn es eine Möglichkeit gibt, diesen Kelch wegzunehmen, dann bitte tu es. Aber ich werde das machen, was du möchtest. Und das geht ihn so an, dass der Schweiß wird wie große Blutstropfen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und hier zeigt er wieder, wer er ist. Der Anfänger, der Anführer, der bereit ist, für das größere Ganze seine Probleme, die er momentan hat, zurückzustellen. Nämlich, dass er nicht sterben mag. Auch wenn er weiß, dass es kommt, ist hier klar, er will es nicht einfach so. Das ist nicht einfach was, was man so macht als Sohn Gottes. Und er kniet nieder. Er kniet nieder zum Gebet. Das ist eine Sache, die können wir uns abschauen. Das ist nicht, kein Zwang. Gott hört nur Gebet, wo man sich hinkniet. Aber das kann man sich abschauen hier. Es drückt was aus. Wenn es der Herr selber macht, dann können wir das auch machen. Wenn es Paulus macht, können wir das ab und zu schon mal machen. Das ist nicht schlecht. Es drückt was aus. Der Herr will hier damit was ausdrücken. Er ordnet sich seinem Vater ganz unter. Jesus macht es freiwillig. Er hat sich entschlossen, nach Jerusalem zu gehen, um ganz bewusst das Werk zu Ende zu bringen. Und das stellt uns Lukas vor in seinem Evangelium, wie er angefangen hat als kleiner Junge, als 30-Jähriger und wie er vorangeht nach Jerusalem. Und wir sehen hier, wie er bereit ist, das zu tun, was nicht er will, menschlich gesehen. Natürlich ist er gekommen, zu suchen und zu retten, aber menschlich gesehen will er nicht einfach sterben, den Tod. Aber er ordnet sich hier unter. Und Lukas verwendet hier einige Zeilen dafür. Und was wir hier lesen, ist ein Privileg. Das ist nicht üblich, dass jemand, der ein König werden soll, ein Gesalbter, solche Sachen von sich niederschreiben lässt. Wenn du die alten Schriften siehst, dann sind es oft diese riesen Steintafeln oder Obelisken, wo die Siegeszüge draufstehen und die Machttaten und wo sie sich groß profilieren können. Weil für jemanden, der verstanden hat, was hier Jesus macht, ist das hier natürlich ein Siegeszug und was Großes. Aber es ist eine schwere Stunde und es geht ihm sehr, sehr nahe. Und was wir hier haben, ist ein Privileg, das lesen zu können, dabei sein zu können, wie es ihm gegangen ist, ihn kennenlernen zu können, zu wissen, wer er ist. Und hier zeigt er sich nicht menschlich gesprochen jetzt, ja, von der Siegerpose. Im Gegenteil. Er muss gestärkt werden. Warum hat er die Reise unternommen gehabt? Weil er bereit war, sich ganz dem unterzuordnen, was die Propheten vorausgesagt haben, was der Vater in seinem Innersten gehabt hat zu tun, die Menschen zu erretten. Und wir sehen hier, dass es ihn wirklich was kostet. Aber er unterwirft sich völlig dem Willen des Vaters. Und dieser Umstand, Was Jesus hier macht, beflügelt die Schreiber im Neuen Testament. Wenn sie an das denken. Wenn sie an das denken, wie er vorangegangen ist, sich selber zurückgestellt hat, sich untergeordnet hat, dann beflügelt es die Schreiber zu schreiben. Und das wollen wir lesen. Wir wollen ihn weiter betrachten. Wir sind immer noch dabei, ihn weiter zu betrachten. Gemäß Hebräer 12. Jetzt lesen wir aber mal Hebräer 5 dazu. Hebräer Kapitel 5, Vers 7. Der, Hebräer 5, 7, der in den Tagen seines Fleisches, also hier ist der Herr Jesus gemeint, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat, und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist, obwohl er Sohn war, das hat er nicht als Ausrede benutzt, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte, kennenlernte, das ist nicht wie in der Schule jetzt, sondern er den Gehorsam praktisch in Raum und Zeit erfuhr, wie es ist, gehorsam zu sein gegen den eigenen Willen, menschlichen Willen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. An dem, was er litt, den Gehorsam lernte und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber, der Anfänger und Gründer ewigen Heils geworden. Er wird hier verglichen mit Melchisedek, aber auf das gehe ich jetzt nicht weiter ein. Also der Umstand, dass Christus, dass der Gesalbte, der Christus bereit war, gehorsam zu sein, ist notwendig, dass er vollendet wird. Weil Gott will keinen auf dem Thron sitzen haben, der sich nie unterordnen musste. Und der Herr beweist hier durch seine Einstellung, dass er würdig ist, wirklich der Gesalbte zu werden, diesen Titel zu bekommen, würdig zu sein und ihn zu erarbeiten. In Römer Kapitel 5 Römer Kapitel 5, 19. Denn gleich wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, das ist Adam gemeint, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Ohne den Gehorsam des Christus könnten wir nie gerecht werden vor Gott. Es war notwendig und unausweichlich, dass für die Rettung jemand da ist, der gehorsam ist, dem Vater gegenüber. Nur durch den Gehorsam konnten wir in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Wenn man das vergleicht, wie oft betont wird, dass wir durch die Liebe in die Stellung von Gerechten gesetzt werden, im Gegensatz zum Gehorsam, würde ich sagen, gibt es manchmal Ein bisschen Ungleichgewicht. Lesen wir noch Philipper Kapitel 2. Die bekannten Verse, Philipper Kapitel 2 ab Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch. Also gemeint ist hier die Gesinnung, die wir gerade betrachtet haben. Eine Gesinnung, die bereit ist, das eigene Ego zurückzunehmen und sich unter den Willen des Vaters zu stellen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts macht, Knechtsgestalt annimmt, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Hier steht, er war gehorsam bis zum Tod. Dieser Gehorsam, der hat schon vorher angefangen, vor dem Kreuz. Der Gehorsam beginnt als kleiner Junge, wo er sich unterordnet und mit ihnen nach Nazareth geht. Dass er lehrt das Wort Gottes und den Weg geht nach Jerusalem. Und Gethsemane spricht nicht mein Wille, sondern der deine. Er war gehorsam bis zum Kreuz. Sein ganzes Leben. Er war gehorsam, als er in der Wüste war. Und er hat gewartet, bis Gott gesagt hat, jetzt kannst du essen. Wir lesen es in einem anderen Evangelium, dass sogar Engel kamen, um ihm zu dienen. Also der war gar nicht mehr fähig, zurückzulaufen. Der musste aufgepäppelt werden. Er war gehorsam, den Weg nach Jerusalem voranzugehen als Anführer. Er war gehorsam, in die Hände der Menschen gegeben zu werden und sich dem Urteil der Menschen zu unterordnen. Und er war gehorsam bis in den Tod. Da ist jemand, der sitzt auf einem Thron im Himmel. Aber er sieht das alles, die Herrlichkeit, nicht als einen Raub, den er nicht bereit ist herzugeben, sondern er ist bereit, es herzugeben. Und nicht als Raub zu betrachten. Aber er ist bereit, als Räuber hingerichtet zu werden. Er hat die Herrlichkeit nicht wie ein Räuber festgehalten, aber er wurde als Räuber und Mörder getötet. Wie man das damals gemacht hat, am Kreuz. Und diese Haltung, was auch die neutestamentlichen Schreiber, was wir gelesen haben in Hebräerbrief, Römerbrief oder jetzt im Philipperbrief als Beispiel, diese Haltung beflügelt die Schreiber, die Dinge aufzuschreiben. dem Paulus diese Dinge zu schreiben, wenn sie ihn betrachten. Und diese Gesinnung soll in uns vorfindbar sein. Diese Haltung zeichnet ihn in besonderer Weise aus. Und sie wird dazu führen, dass er würdig ist, den Titel Christus, der Gesalbte, zu bekommen. Und zwar nicht gerade noch, sondern in allen Ehren darf er ihn bekommen. Die letzte Stelle, Johannes 13, Abvers 13. Der Herr ist zusammen mit seinen Jüngern. Und er sagt zu ihnen, ihr heißet mich oder ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und so wird er weltweit verehrt. Was ist, wenn der Herr dann kommt und alle, die ihn als Herrn verehren, fragt, wer sagst du, wer ich bin? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, das ist die Situation. Jesus hat gerade die Füße der Jünger gewaschen. Eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, auf das gleich wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Das ist die Gesinnung. Diese Gesinnung sei in euch. Und der Herr macht es in vollem Bewusstsein, wer er ist. Der Herr und der Lehrer. Und ihr sagt, recht, ich bin es nämlich. Und in diesem Bewusstsein, wer er ist, wäscht er die Füße und zeigt, welche Gesinnung er hat. Er ist bereit, sich unterzuordnen. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das hat er gemacht in Nazareth. Er war ihnen untertan. Und er hat den Beruf von Josef gelernt, gearbeitet. Und als er ein Mann war, mit dem Bart, hat er die Reise losgegangen, bis nach Gethsemane und bis zum Tod am Kreuz. Der Gerechte für die Ungerechten, der bereit war, nicht wie ein Räuber die Herrlichkeit an sich zu reißen und nicht loszulassen, sondern verurteilt als wie ein Räuber und Mörder. Aber diese Gesinnung sei in euch und diese Gesinnung ist der Grund, warum er dann später kommen darf in Gerechtigkeit. Und es wird klar sein, es wird nicht aus dem Bauch raus, nicht aus bösem Neid oder Zorn oder irgendwas heraus geschehen, sondern von jemand, der gezeigt hat, wie sein Charakter ist. Und das soll auf uns niederwirken. Und Lukas bringt es in seinem Evangelium, die Schreiber bringen es, diese Gesinnung sei in uns. Und genauso wie der Herr sich untergeordnet hat und erhöht wird, ist das gleiche Prinzip bei uns. Wenn wir uns unterordnen,
wird er uns erhöhen.